Bremen 2 Gesprächszeit.
Moin und herzlich willkommen zu dieser Gesprächszeit auf Bremen 2, die heute direkt aus der Karibik zu Ihnen kommt. Allerdings aus der Hemelinger Karibik. So wird dieser Ort, an dem wir uns gerade befinden, nämlich auch genannt. Im Osten Bremens gelegen, genauer gesagt im Hemelinger Hafen am Weserstrand, wird jeden Sommer die komplette Palette aufgebaut. Ein soziokulturelles Kunstexperiment auf 7000 Quadratmetern. Und zwar wird es aufgebaut von unserem heutigen Gast, dem Bremer Künstler Immo Wischhusen. Moin.
Ja, ahoi.
Da wir uns seit einigen Jahren kennen und jetzt gerade gemeinsam hier quasi in der Sonne sitzen, die Füße fast in der Weser, also eine sehr, sehr entspannte Atmosphäre, werden wir uns auch duzen. Ich glaube, Sie passt hier gar nicht an diesen Ort, oder?
Auf diesem Platz wird prinzipiell geduzt. Hier können Menschen sich ohne jegliche Vorbelastung neu begegnen.
Für alle, die jetzt vielleicht noch nicht hier waren, was ist das hier für ein Ort? Also was hast du hier erschaffen? Wie beschreibst du diesen Ort selbst?
Tja, also dieses soziokulturelle Kunstexperiment geht zurück auf die Bühne, die ich bauen wollte, aus Europaletten, nämlich die komplette Palette, namensgebend. Und es ist ein Garten. Es ist ein Garten jeden und ein Ort, ja, der mit Liebe und Hingabe unter der Mithilfe von den vielen Freiwilligen aus der Palettencrew erschaffen wird. Und so kann man sich hier an im Prinzip der Schönheit des Lebens erfreuen. Und man kann auf die glitzernde Weser schauen und dann hat man das Gefühl, bin ich noch in Norddeutschland? Und ich hatte das Gefühl bei meinem ersten Besuch, ich glaube, ich bin in der Karibik gelandet, obwohl ich noch nie da war.
Und genau über diesen Ort wollen wir natürlich heute auch noch sprechen, aber na klar auch über dich und deinen bisherigen Lebensweg. Denn vorgestellt habe ich dich ja gerade mit deinem bürgerlichen Namen, Immo Wischhusen. Bekannt bist du aber natürlich auch als Flowing Immo. Bei Wikipedia heißt es über dich, du seist ein Veteran der deutschen Hip-Hop-Szene. Trifft diese Beschreibung auf dich zu?
Naja, ich habe Anfang, Mitte der 90er, 1993, habe ich meine erste Strophe geschrieben und gerappt. Und jetzt haben wir mittlerweile 2023 und die letzte Veröffentlichung ist noch nicht lange her. Sprich ja, ich habe in der damals noch jungen deutschen Hip-Hop-Szene sicherlich den ein oder anderen Eindruck hinterlassen.
Also, wir werden heute eine kleine Zeitreise machen zu den Anfängen des Hip-Hops in den 90er Jahren hier in Bremen. Wir werden aber natürlich auch diesen besonderen Ort und wofür er steht weiter ergründen. Und deshalb lehnen Sie sich jetzt einfach zurück, entspannen Sie sich und lassen Sie ein wenig die Sonne rein. Wir freuen uns auf alle Fälle, dass Sie dabei sind bei dieser Gesprächszeit mit Immo Wischhusen direkt aus der kompletten Palette. Und mein Name ist übrigens Olaf Rathje. Moin. Der Sommer ist da, oder wie es unser heutiger Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2 sagt.
Sommer. Unendlich Sommer.
Das ist der Bremer Rapper Flowin' Immo, den wir heute hier in der kompletten Palette am Bremer Weserstrand besuchen. Bürgerlicher Name Immo Wischhusen, gebürtig aus Bremen und in diesem Jahr wird er 48 Jahre alt im Herbst. Bevor wir aber über Immo, deine Liebe zur Musik sprechen, wollen wir uns erstmal etwas näher diesen besonderen Ort hier nochmal anschauen, den du hier aufgebaut hast. Der Name Komplette Palette verrät ja schon ein wenig, um was es hier geht.
Ja, das Herzstück dessen oder die Wurzel dessen ist ja die Bühne, die komplette Palette. Ursprünglich mit Europaletten verkleidet, der Legostein für nicht mehr ganz so kleine Menschen. Ja. Daraus kann man tolle Sachen bauen, wie zum Beispiel auch diverse Sitzmöbel oder Schattenplätze. Also die Europalette hat es mir angetan und so ging es für mich 2015 mit der Idee los, 2016 das erste Mal das Experiment auf der hier benachbarten Baywatch-Fläche. Das war damals ein Kunstexperiment. Wir sitzen übrigens direkt in der Einflugschneise des Bremer Flughafens.
Ich war gerade am gucken, wo es herkommt.
Ja,
über uns irgendwo fliegt es ja.
Also je nach Windrichtung wird ja die Anflugsrichtung auch geändert. Im Prinzip haben wir hier sehr oft Westwind und deswegen landen die Flugzeuge über uns. Man könnte also auch mit dem Flugzeug anreisen, muss nur sehr gut getimt abspringen.
Ja.
So, also dieser Platz, den ich dann 2016 entdecken durfte und mit dem Kanu zum ersten Mal angesteuert habe.
Ach wirklich?
Ja, ich konnte es von drüben immer sehen, da ist irgendwie Strand und das Satellitenfoto zeigte auch so eine Bucht. Und wie sich dann rausstellte, wurde hier vor mittlerweile 12 Jahren eine Badebucht ausgebaggert und ein neuer Strand angelegt als Ausgleichsmaßnahme für die Erweiterung des Industriegebiets Hansa-Linie und die dadurch folgende Bebauung der Arberger Marsch. So, dieser Strand war damals schon eigentlich wieder komplett verwildert, weil sich niemand kümmert. Ja. Und diese Fläche brach lag. Und ich suchte eine neue Fläche für die Fortsetzung dieses Experiments und habe dann Forschungen angestellt, wem gehört das Ganze, wen muss man fragen, dass man hier was machen darf, wer könnte was dagegen haben. Und das hat dann über verschiedenste Hürden dazu geführt, dass ich diesen Spielraum freischalten konnte, um eine Fortsetzung der kompletten Palette 2017 in Gang zu bringen.
Also wenn Sie jetzt noch nicht hier waren, in anderen Städten würde man vielleicht ein bisschen sagen, es ist ein alternativer Beachclub. Könntest du mit so einer Beschreibung was anfangen oder sagst du, nee, Beachclub, bitte geh mir damit weg?
Also Beachclub hat für mich immer etwas Klischeehaftes und ein Klischee ist etwas Unechtes. Ja. Dieser Platz ist durch und durch echt.
Für wen ist denn dieser Ort jetzt hier speziell in Hemelingen gedacht?
Für Menschen. Ohne weitere Beschreibung.
Okay.
Es weht hier eine weiße Fahne. Es wehte auch schon mal eine Piratenfahne, aber dies ist ein friedlicher Ort, um ja zur Ruhe zu kommen oder in Aktivität zu kommen. Der Aufbau heißt auch Paletto Fit. Man kann hier mitmachen, Frau kann hier mitmachen, Menschen können hier mitmachen, um das Miteinander machen zu erleben und was für Freude das auch freisetzen kann, wenn man sich mit Hingabe hier einer Tätigkeit widmet, die man entweder talentiert mitbringt oder sagt, ich würde gern helfen, aber ich weiß auch nicht genau, was ich so richtig kann, dann wird das eben ausprobiert. Und unsere Gäste sind ganz unterschiedlicher Couleur, kommen aus unterschiedlichen Stadtteilen hierher und Altersgruppe ist von noch keine Haare bis keine Haare mehr.
Wie läuft denn dieser Aufbau, den du gerade beschrieben hast, konkret ab? Weil das ist ja etwas, was ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und es ist, du holst Freiwillige heran und dann arbeitet ihr zusammen. Wie lange dauert das, um das hier alles, dieses kleine Paradies, wie du es ja selber auch nennst, aufzubauen?
Ich darf aufgrund meiner hochwasserschutzrechtlichen Ausnahmegenehmigung
Was für ein schönes Wort für jedes Gravel-Spiel.
Um vorm Deich im Überflutungsgebiet überhaupt sowas veranstalten zu dürfen. Ab Anfang, Mitte April loslegen und muss die Wiese bis zum 31.10. wieder leergeräumt haben, damit nichts ins Weserwehr geschwemmt würde, falls zu viel Wasser die Weser runterkommt. Denn wir sind ja an der Oberweser. Dieses Jahr habe ich mal mitgezählt und habe die Stunden erfasst, die passiert sind. Somit kann ich zumindest über die ersten 4 Wochen sagen, es wurden 1000 Stunden investiert. 1000 Arbeitsstunden, um 34 Mal einen 7,5-Tonner zu beladen, die Beete reaktivieren, umgraben, neu bepflanzen, die Bühne bauen, die Ananas bauen, alles Mögliche.
Und falls Sie jetzt gestutzt haben, die Ananas bauen, ist es tatsächlich eine große Holzananas, die hier hinter uns steht. Deshalb der etwas seltsam anmutende Satz, die Ananas bauen.
Ja. Also sie ist
kann man selten knapp, auf der Welt sagen.
Sie ist knapp 4 Meter hoch. Und 2,5 Meter breit und da drinnen kann man sich geschützt vor Blicken umziehen, um dann gezielt abzuwäsern, sprich ein Bad zu nehmen.
Das ist ja das eine. Also man kann hier baden, man kann hier relaxen, entspannen, die Sonne genießen. Wofür ist dieser Ort denn noch gedacht? Also die Bühne, ist es ein Kunstort für Kunst?
Allein das, was hier an Installationen rumsteht. Ich betrachte diesen Platz als begehbare Komposition. Es ist ein Gesamtkunstwerk. Es überhaupt auch in dieser Organisationsform mit Menschen, die mit ihrer inneren Motivation entscheiden, ich will da mithelfen. Da spielt Geld keine Rolle. Das kann man nicht kaufen. Das kann man nicht bezahlen. Das sind Menschen, die auf meine Aufrufe reagiert haben, auf meinen Impuls und gesagt haben, ja, da fahre ich mal hin, da will ich mitmachen. So, dann entsteht dieses Gelände und mittlerweile ja über Jahre und da passiert auch Musik. Das ist ja für mich auch die Wurzel dessen. Ich wollte nicht mehr durch die Gegend fahren, ich wollte einen Ort schaffen, an dem ich länger wirken kann als über ein 2-stündiges Konzert irgendwo. Ja. Und die Bühne kann an der frischen Luft ja nur so und so oft bespielt werden, ohne dass etwaige Anrainer genervt sind, weil dieser ganze Lärm, wir hören im Hintergrund ja auch den Schrottplatz, die Einflugschneise, die Autobahn, je nach Windrichtung. In der Stadt muss man einen Kompromiss finden, welche Aktivitäten für alle aushaltbar sind. Und so habe ich die Möglichkeit erkämpft, 5-mal im Sommer eine große Veranstaltung zu machen, okay, wo die Bühne auch laut bespielt wird. Und wenn das Publikum das finanziert durch Ticketkäufe, dann macht das auch Sinn. Wenn die Menschen aber sagen, nee, ja, ich muss spontan bleiben, dann wird es schwierig, solche Sachen auch zu veranstalten.
Warum braucht Bremen denn solche Orte?
Na, Bremen hat sowas ja jetzt.
Aber warum braucht Bremen das weiterhin, dass das geschützt wird, dass es diesen Ort weiterhin gibt? Warum ist das für Bremen, für eine Stadt, für eine Kulturszene wichtig?
Ich weiß nicht, ob das für Bremen wichtig ist. Mhm. Dieses Projekt ist fördermittelfrei. Ich bekomme die Fläche von Immobilien Bremen verpachtet. Aber ansonsten habe ich hier bis auf den Bürgermeister im Wahlkampf noch niemanden aus der Kulturbehörde gesehen. So, das kann man einfach mal kritisch, eine kritische Spitze liefern als Reaktion. Ich bin tiefst davon überzeugt, dass nicht nur die Stadt Bremen, sondern dass wir Menschen solche Orte brauchen, um zu uns zu finden. Bei all dem Wahnsinn, der in der Welt ist. Ich brauche sowas auf jeden Fall, um mich daran entsprechend abzuarbeiten, dass ich an dem Wahnsinn in der Welt nicht verzweifle.
Ist es das, was das für dich, dieser Ort ist? Eine Aufgabe?
Absolut. Das ist, ich lebe das. Ich lebe hier. Ich bin den Sommer über bin ich 6 Monate hier auf der Halbinsel und kümmere mich um alles, was gekümmert werden muss. Und wenn Menschen kommen und mithelfen, großartig.
Also wir haben es eben schon gehört. Musik spielt natürlich hier auch an diesem Ort eine große Rolle. In der kompletten Palette, aber natürlich klar auch im Leben insgesamt unseres heutigen Gastes. Denn Immo Wischhusen war als Flohen Immo dabei, als der Hip-Hop in Deutschland seine ersten Schritte gemacht hat. Und darüber sprechen wir gleich hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Was hat der US-Country-Sänger Willie Nelson mit den Anfängen des deutschen Hip-Hops zu tun? Das erfahren Sie jetzt hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2, die heute direkt vom Weserstrand aus der kompletten Palette in Bremen-Hemelingen zu Ihnen kommt. Unser heutiger Gast Immo Wischhusen war als Flohen Immo dabei, als der Hip-Hop in den 90er Jahren in Deutschland laufen lernte. Immo, welche Erinnerung hast du an diese Zeit? Was ploppt da als erstes in deinem Kopf auf?
Ich habe kaum Erinnerungen. Ich war bekifft.
Die ganze Zeit?
Ich glaube ja. Nein, natürlich habe ich Erinnerungen. Das war eine aufregende Zeit. Also die Generation, aus der ich komme, war Ende 10, Anfang 20. Meine erste Platte, die Nordseite, der Nordseite Sampler, kam ein paar Tage vor meinem 19. Geburtstag raus. Ich war gerade volljährig. Das erste Album habe ich mit 20 produziert und eben auch als ausführender Produzent. Ne? Hip-Hop ist für mich do it yourself. Mach's dir selbst. Das zieht sich durch mein Leben. Ich bin Autodidakt und damals gab es kaum Vorbilder auf Deutsch. Es gab die Fantastischen Vier, so wollte man es auf keinen Fall machen. Es gab Advanced Chemistry, die rappten aus meiner damaligen Wahrnehmung zu eckig. Mhm. Es gab einen Sampler, der hieß Alte Schule. Da waren dann auch unterschiedliche Acts drauf und das war mir alles zu eckig. Mhm. Du sagtest, der Hip-Hop lernte laufen. Der Hip-Hop musste fließen lernen, was ja auch in meinem Namen auftaucht, Flow in Immo. Es muss fließen. Also der Forschergeist, dem ich damals begegnet bin, auch bei den Weggefährten, es gab kein Internet, es gab keine Printmagazine, wo drin stand, wie man es macht. Man musste selber herausfinden, welche Geräte muss man sich besorgen, damit man solche Musik produzieren kann. Und welche Reime oder was ist der eigene Style? Darum geht's ja auch. Wie will man sich ausdrücken? Was hat man zu sagen?
Und da habt ihr dann die Freaks Association Bremen gegründet, also eine Bremer Hip-Hop-Band. Wie seid ihr denn eigentlich darauf gekommen?
Ich kam gerade frisch aus einem Austausch aus den USA zurück, aus Evergreen, Colorado. Da habe ich nach der 10. Klasse ein Jahr verbringen können. Dort hat übrigens Willie Nelson eine Ranch.
Genau, deshalb hat Willie Nelson eigentlich auch seinen Impact auf den deutschen Hip-Hop gehabt, oder?
Könnte sein. Damals habe ich Schlagzeug gespielt. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. Mein Vater hat früher auch Schlagzeug gespielt, deswegen stand das bei uns zu Hause rum. Und dann kam ich zurück, hatte in den USA natürlich auch viel mit der Hip-Hop-Kultur als Konsument zu tun und war dann natürlich auch der englischen Sprache flüssig mächtig. Mhm. So, dann kam ich zurück nach Bremen-Osterholz Und in Osterholz-Teneva gab es einen Rapper, beziehungsweise, hole ich noch ein bisschen weiter aus, ein Schulkollege von mir war Graffiti-Maler und der kannte sich aus in der Bremer Hip-Hop-Szene. Ja. Ich hatte ja ein Jahr verpasst. Ja. Und währenddessen war auch schon in Deutschland einiges passiert. Damals kam Advanced Chemistry mit Fremd im eigenen Land raus. Mhm. So, und der erzählte mir, da ist eine Hip-Hop-Jam im Wehrschloss, wo jetzt das Paulaners ist. So, das war damals ein subkultureller oder ein superkultureller Hotspot mit Proberäumen. Und dann bin ich dahin mit meinem damaligen Freundeskreis, eben lauter Jungs aus dem Bremer Osten. Und dort ist FAB aufgetreten. Die hießen damals eigentlich noch Fake a Beat. Das war Ferris MC, DJ P und die hatten noch einen XGI dabei, Kelly C. Die sind aufgetreten, Lyrical Poetry, Surprise hatten ihre Release Party. Also da bin ich eigentlich einmal direkt reingeworfen worden in das damalige Bremer Hip-Hop-Haifischbecken und habe gesehen, was die so machen. Ja. Ich wollte eine Band gründen als Schlagzeuger, damalige Vorbilder, eine Mischung aus Brand New Heavies, Galliano, Red Hot Chili Peppers, sozusagen Crossover Acid Jazz. Und der Rapper im Bremer Osten war Ferris. Ja. Das haben wir dann gemacht. Dann haben wir auf meinem 18. Geburtstag in meinem Elternhaus ein Konzert gespielt. Gitarrist und Bassist verstanden sich stilistisch nicht und dann hat Ferris gesagt, der hat damals noch viel auf Englisch gerappt, du kannst doch super Englisch, komm mal mit zu meinem DJ. Und dann bin ich ziemlich schnell in diese Band eingestiegen, aber als Drummer kann ich mich natürlich nicht hinstellen mit Fake a Beat. Und in den USA, ich hatte eine Schachbrettfrisur, habe meine Klamotten selber genäht, in den USA war ich der Freak. So, und dann brauchte man für das Akronym, was schon sozusagen irgendwie bekannt war, FAB, brauchte es neue Worte. Daraus entstand dann die Freaks Association Bremen.
Und von da an ging ja gefühlt denn euer Hip-Hop-Weg richtig los. War das so ein Hip-Hop-Lifestyle-Star-Bühnen? Wie darf man sich das heute vorstellen?
Das gab es phasenweise auch. Also durch Viva Musikfernsehen tauchte man dann in der Flimmerkiste in allen möglichen Kinderzimmern auf, bundesweit. Es gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich sozusagen auf der Straße erkannt wurde, wo ich auf großen Festivals, ich habe früher auch mal auf dem Splash gespielt oder auf dem Hip-Hop Open in Stuttgart, auf dem Flash in Hamburg, da stehen dann 20.000 Leute. Das ist natürlich was anderes, als wenn du ein paar Jahre vorher vor 20 Leuten in irgendeinem Jugendzentrum gespielt hast. Und ich habe aber auch die Abschwünge ja dann wieder miterlebt, wenn dann die Videos nicht im Musikfernsehen liefen oder es das Musikfernsehen gar nicht mehr gab, weil das Internet kam und alles abgelöst hat, was es vorher gab. Sei es Vinylplatten, CDs, Tapes gab es damals auch noch, alles egal. Es fand dann nur noch im Internet statt und ich habe mein Leben lang mit der Musikindustrie gehadert und bin dementsprechend auch nicht die in Anführungsstrichen richtigen Partnerschaften eingegangen, um dort den Popstar-Lifestyle vollkommen auszukosten. Einige meiner Weggefährten haben sich da anders aufgestellt und dann auch entsprechende Früchte geerntet. Auch schön, mir war ein anderer Weg bestimmt.
Das ist jetzt ja mittlerweile 30 Jahre her und trotzdem wird ja immer noch über eure Anfänge geredet. Ist das eigentlich etwas, was dich schon ein bisschen stolz macht, dass man sagt, wir haben da schon ordentlich was abgeliefert damals?
Ja, das ist eine Vergangenheitsverklärung.
Ist das so?
Also ich bekomme regelmäßig irgendwelche Nachrichten. Ey, ihr müsst mal wieder als FAB auftreten. Die Zeit damals, das war's. Die jungen Leute haben keine Ahnung, was gute Musik ist. Das ist hängen geblieben. Ne, das ist so, weil einen die Jugend natürlich prägt und die Identitätsfindung, wer man ist, das findet in den 10er Jahren oder meinetwegen noch in den 20er Jahren statt. Aber das Leben geht weiter oder auch das Weiter geht Leben. Und so ist es für mich. Ja, ich bin meinetwegen stolz oder ich bin froh, dass die Musik, die wir damals oder die ich dann auch solo in den Jahren später gemacht habe, Menschen erreicht hat und die sie irgendwie berührt hat. Denn das hat für mich in den Jahren später zum Beispiel auch dieses Projekt ermöglicht. Ohne all die Konzerte und veröffentlichten Platten, die Kontakte, hätte ich das hier gar nicht machen können.
Ein Traum, der also wahr geworden ist. Wir haben allerdings jetzt ja auch schon gehört, dass es dabei durchaus große Rückschläge gab. Und wie Immo Wischhusen, unser heutiger Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2, damit umgeht mit solchen Rückschlägen, darüber sprechen wir gleich. Wo Sonne ist, da ist bekanntlich auch Schatten. Und wir melden uns mit dieser Gesprächszeit auf Bremen 2 ja von einem sehr sonnigen Ort, nämlich aus der kompletten Palette in Bremen-Hemelingen am Weserstrand. Und trotzdem gibt es hier nicht nur eitel Sonnenschein, sondern wir wollen auch über die Schattenseiten sprechen, denn die gehören ja auch dazu, auch bei unserem heutigen Gast, Immo Wischhusen. Immo, welches waren für dich denn die größten Rückschläge bisher im Leben?
Tja, also ein Rückschlag, großen Plattenvertrag unterzeichnet, eigentlich auf der Startrampe zum Starroom, ja. Und bums ging's kaputt. Ich war bei der Geburt eines jungen Menschen dabei, im Glauben der Vater zu sein. Das stellte sich dann anders raus, auch okay. Ein herber Rückschlag. Ja. Dann habe ich über die Jahre ja versucht, meine Platten selber rauszubringen und selber zu produzieren, selber rauszubringen. Und habe mich damit immer wieder chronisch überfordert, sozusagen meine Ziele zu hoch gesetzt, um dann in dem Perfektionismus, der mir auch irgendwie innewohnt, ja, eher die Fehler zu betrachten, als mich über das Geschaffte zu freuen. Aha. Und ja, meine psychischen Zustände oder die Fähigkeit zu extremen Schwingungen, bipolaren Schwingungen. Dadurch habe ich auch in den Jahren in verschiedenen Phasen die Menschen, die mir nahestehen, verletzt, inklusive mir selbst. Oder auch andere Menschen, mit denen ich dann einfach irgendwie zu tun hatte, auch entsprechend bearbeitet. Ein Beispiel wäre noch, ich war ja 2009 für das Bundesland Bremen beim Bundesvision Song Contest.
Ja. Bin ich angetreten. Von Stefan Raab
damals. Von Stefan Raab damals im Fernsehen. Und bin dann mit dem Song Urlaub am Attersee angetreten, 2009 im Frühjahr. Und habe parallel dazu ein Album mit der damaligen Band Les Freaks produziert. Und habe dann aber auf der Tour, die wir im März 2009 gefahren sind, die Band zerlegt.
Die wollten
die wollten dann einfach nicht mehr mit mir in einem Bus sitzen. Und ich auch nicht mit denen. Sprich, bevor die Platte rauskam, für die ich mich aufgezehrt habe, habe ich alles kaputt gekloppt.
Jetzt wirkst du ja aber wie ein ganz sympathischer Mensch. Wie kommt das denn?
Das ist Schauspieltalent.
Jetzt in diesem Moment.
Quatsch. Der Mensch an sich ist ja zu unterschiedlichsten Zuständen und Gemütslagen befähigt. Und da habe ich mich in meinem Leben auch immer mal etwas weiter aus dem Fenster gelehnt. Und dann kann ich auch mit einer schärferen Stimme und einer sehr scharf geschärften Zunge die Sprache benutzen. Und da hört der Spaß dann auf. Und diese Situation, ich kann nicht sagen, dass ich sie bereue, aber es ist mit Schmerzen verbunden, beidseitig. Meine Schmerzen habe ich dann immer erst im Nachhinein, im Abschwung, im Tauchgang gespürt. Und mich mit Schuld und Scham beschäftigt.
Aber du reflektierst das alles. Du denkst ja über deine Rolle danach, was du verkehrt gemacht haben könntest.
Absolut. Das hat mich, das hat mich, wenn ich es jetzt zusammenrechne, hat mich diese Reflexion auch Jahre beschäftigt, mich damit auseinanderzusetzen, wie meine akute Perspektive in den Momenten war, wovon ich damals felsenfest überzeugt war, weswegen ich dann auch so und so agiert habe. Und wie das Ganze im Rückspiegel oder aus meiner gegenüberliegenden Perspektive aussieht.
Dein Weg, mit Rückschlägen umzugehen, ist darüber denn auch nochmal nachdenken? Aber wie schaffst du es denn daraus, denn auch wieder Kraft für neue Sachen zu schaffen?
Gute Frage. Sicherlich der Wunsch, andere Fehler machen zu dürfen. Nicht dieselben Fehler zu wiederholen.
Aber Fehler
sondern,
schon.
Ja. Ja. Also mein Leben und gerade das, was ich lernen durfte, ist wahrscheinlich aus Scheitern hervorgegangen. Es ist wie Bauklötze. Man baut etwas und dann zerkloppt man das.
So, aber dann, ja eigentlich als Kind, später ja nicht mehr, oder?
Ich bin immer noch Kind.
Ach so.
Wir sind alle noch Kinder, aber wir bilden uns ein, wir werden jetzt erwachsen. So, die Kraft ziehe ich aus dem Wunsch, dieselben Fehler nicht erneut zu machen, etwas daraus gelernt zu haben und eine sinnvolle Aufgabe zu erfüllen. Nun sind es in meinem autodidaktischen, selbstständigen Lebensweg ja selbstgewählte Aufgaben, in denen zumindest ich erstmal einen Sinn sehen muss, in der Hoffnung, dass die Aufgabe, die ich mir da aussuche oder selber kreiere, auch einen Sinn für die mich umgebenden Menschen, sprich unsere Gesellschaft hat, dass das von Dauer sein kann. Und der Wunsch, etwas Positives in die Welt zu tragen, motiviert mich dann, glaube ich, immer. Nachdem ich mich ja in diesen depressiven Reflexionsphasen auch sehr viel mit mir selbst, mit meinem Dasein beschäftigt habe, ist dann irgendwann der Punkt erreicht, wo der Blick auch wieder nach außen geht. Es ist in der Tat der Blick nach innen für die Reflexion, der daran angeschlossene Perspektivwechsel, dass man aus sich heraustritt und sich selbst durch die Augen anderer betrachtet, auch gerade wenn man Konflikte reflektiert, sich vorzustellen, was hat mein Gegenüber gesehen, während ich so war? Warum war ich so? Wie möchte ich eigentlich sein? Und dieses, wie man sein möchte, muss man dann ja auch ausprobieren.
Das bedeutet aber ja auch, Scheitern ist für dich gar nicht etwas so Negatives. Weil Scheitern gilt ja bei uns in der Gesellschaft immer als Versagen. Mhm. Muss verändert werden. Scheitern ist für dich gar nicht so negativ behaftet.
In dem Moment natürlich. Das ist niederschmetternd. Aber das Aufstehen lernen und schon mal gescheitert sein und wissen, nee, ich bin ja schon mal wieder aufgestanden. Ich kann wieder aufstehen. Das ist eine wichtige Erfahrung. Wenn immer alles klappt, was machst du denn dann, wenn du dann das erste Mal scheiterst? Dann ist ja schwierig. Also Scheitern ist lehrreich.
Bist du denn eigentlich mehr so ein Einzelkämpfer?
Ja, ich bin Einzelkämpfer. Ich bin auch Einzelgänger. Aber das hat auch zu der Entscheidung geführt, 2015. Ich habe 2014 sozusagen ein Album herausgebracht, Geschlossene Gesellschaft, wo ich mich auch mit meinen persönlichen Erfahrungen mit bipolaren Schwingungen oder medizinisch bipolaren Störungen auseinandersetze, explizit. Wo ich mir dann dachte, ich will das Handwerkliche weiter erleben und ich will mit Menschen etwas gemeinsam tun und mich nicht ins Studio hocken, in den Computer gucken und mit der Maus irgendwelche Audiodateien bearbeiten, das ist mir zu irreal. Ich arbeite hier mit in dieser Saison, ich sag mal, 30 bis 40 unterschiedlichen Individuen zusammen, die sich lockerflockig zur Palettencrew formieren. Über die letzten Jahre sind es über 200 Menschen gewesen, die in diesem Projekt mitgewirkt haben. Das widerspricht natürlich der Theorie, ich sei Einzelgänger oder Einzelkämpfer. Ich will ja auch gar nicht kämpfen. Das Miteinander machen gibt mir Kraft. Ich habe auch LKWs hier alleine beladen, hergefahren, ausgeladen. Geht auch, aber geht viel besser, wenn da noch mindestens eine andere Person ist.
Und genau darüber wollen wir natürlich auch gleich noch weiter sprechen. Und auch darüber, wie es denn ist, jetzt zum Beispiel als Künstler hier in Bremen eigentlich zu leben. Wie ist so der Lebensweg eines Künstlers? Und darüber reden wir gleich mit Immo Wischhusen hier in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Und wir melden uns hier direkt vom Weserstrand in Bremen-Hemeling aus dem kleinen Paradies der kompletten Palette. Ein herrlicher Sommerort, den unser heutiger Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2 Jahr für Jahr hier aufbaut. Flo und Immo Wischhusen, du hast gerade gesagt, dass du dich hier natürlich maximal auch ausdrücken kannst, auch als Künstler. Wie ist denn das Leben als Künstler in Bremen? Oder du hast ja vorhin auch gesagt, du warst ein Freak. Bist du noch ein Freak für viele?
Also ich bin ein Mensch und ich lebe den Sommer über auf einer Halbinsel an der Weser. So, Bremen ist da hinten flussabwärts irgendwo. Ich bin Insulaner. Ich bin hier. Und ab und zu muss ich mal in die Stadt. Wenn es gut läuft, muss ich mal Geld wegbringen. Oder ich muss mal Dinge einkaufen, die zu diesem Geld führen. Die Bar, die hier betrieben wird, ist das Mittel zum Zweck. Der Zweck ist, diesen Ort zu gestalten. Aber ein fördermittelfreies Projekt ohne großartig Sponsoren, da muss man dann halt auch strampeln, damit Geld in der Kasse landet, mit dem man dann die Toilettenrechnung und dies und das bezahlen kann. Containertransport, alles Mögliche. So, Künstler ist ein hochtrabender Begriff auf eine Art. Ich bin auch Unternehmer. Ich bin Organisator. Ich räume auch den Müll weg. Wie lebt es sich da? Naja, mit einem 8-Stunden-Tag ist das nicht getan. Ich bin 24 Stunden hier auf dem Platz.
Ich kann mir vorstellen, dass Leute hier zwischendurch vorbeikommen und sagen, ach, der sitzt da schön in der Sonne.
Ja, das ist genau. Das mache ich jetzt mit dir.
Ja.
So. Also, es ist ein Fulltime-Job. Nachts wird genachtwächtert. Dieser Platz muss beschützt werden, damit er so ist und bleibt, wie er ist oder werden kann. Er muss auf dem Platz beschützt werden, aber ja auch im Austausch mit den Anrainern. Es müssen Lösungen gefunden werden, wie so etwas in der Stadt möglich bleibt.
Jetzt bist du natürlich Rapper, Hip-Hopper und stammst damit ja aus einer damaligen Subkultur und vor allem Jugendkultur. Geht denn Hip-Hop noch mit 50?
Also Hip-Hop ist ein State of Mind. Das ist sozusagen eine Bewusstseinseinstellung, wie man das Leben sieht. Man muss sich nicht als Klischee mit weiten Hosen und einer umgedrehten Kappe mit 50 noch irgendwo hinstellen und irgendwelche Handzeichen machen, die Fernsehmoderatoren dann machen, wenn sie über Rap sprechen. Das ist alles falsch. Klischee und dumm. Ja? Hip-Hop hat damit zu tun, seinen Geist zu schärfen, einander gegenseitig Respekt zu zollen, miteinander Freude zu entwickeln und besser zu werden. Ich stelle mich auch immer noch, wenn mich jemand fragt, stelle ich mich auf eine Bühne und schmeiß meine Loop Machine an und frage die Leute, was wollt ihr hören? Was geht euch durch den Kopf? Und dann vertone ich das in dem Moment. Mich interessiert unser gemeinsamer Zeitgeist. Was bewegt dich?
Vielleicht allen, die das noch nicht erlebt haben, du stehst dann auf der Bühne, hast so eine Loop-Maschine, die Beat macht und Dinge wiederholt quasi am Beat. Ja. Und dann werfen dir deine Zuschauerinnen und Zuschauer Begriffe zu und daraus machst du dann was, ne?
Richtig.
Also genau. Impro.
Es ist pure Improvisation. Ich improvisiere die Musik und den Text sozusagen parallel mithilfe dieser Maschine, die Audiosignale aufnimmt und wiedergibt. Das kann ein Instrument sein, das kann die Stimme sein. Und ich gehe sozusagen inhaltlich nackt auf die Bühne, weiß vorher selber nicht, was passiert. Und dann passiert etwas. Und ich trete in intensive Kommunikation mit dem Publikum, denn das Niveau der Darbietung ist abhängig vom Publikum.
und das Improvisieren ist ja auch ein bisschen was, was du ja eigentlich im Leben auch quasi im täglichen machst.
Richtig.
Was wir daraus aber auch merken, du führst ja, auch wenn du mit dem Begriff Künstler dich da gerade so ein bisschen gehadert hast, ein anderes Leben als der gängige Weg. Da könnten ja auch Zukunftsängste auftauchen. Die hast du gar nicht?
Die hatte ich mehrfach.
Wie hast du dich davon
mehrfach
frei gemacht?
In meinem Leben. Du, in dem Moment, wo du scheiterst und am Boden liegst, dann ist die Zukunft ein schwarzes Loch. Und dort wieder einen kleinen Punkt zu finden, der leuchtet, der Tunnel, durch den du vielleicht aus diesem schwarzen Loch wieder rauskommst, das hat mich auch geschult. Und ne, ich war musikalischer Tagelöhner. Ich bin Mundwerker gewesen, lange Jahre. Und habe nur Geld verdienen können, wenn mir jemand eine Bühne geboten hat. Und das ist von unterschiedlichsten Faktoren abhängig in diesem Musikgeschäft, in der Musikindustrie. Das sind zwei Worte, die gar nicht zueinander passen. Wenn man den Geist der Musik eigentlich begriffen hat, was das für uns Menschen bedeutet, dass das industriell vermarktet wird, ist schon wieder ein krankes Abbild unserer kranken Gesellschaft. Die Zukunftsängste, was meine musikalische Karriere anging, von denen habe ich mich verabschiedet, weil ich das verabscheut habe. So, da musste ich einen anderen Weg gehen. Der Weg hat mich dann nun zu diesem Experiment geführt, wo meine Eltern auch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, als ich sagte, übrigens, ich bin jetzt wieder nach Bremen gekommen, um ein Kunstprojekt zu starten, wo ich aus dem Müll von anderen Leuten spendenbasiert sowas mache. Und ja, toll. Daraus ist jetzt das geworden. Und ja, die Zukunft, das ist auch wieder so ein Ding mit Zeit. 50, hast du Angst davor. Die Zukunft ist einfach Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und das erfüllt mich mit Freude, dass da Zeit ist, in denen ich Dinge tun darf. Und dann im Endeffekt auch Begegnungen haben darf. Folgen meiner Taten. Die Taten kommen ja nach den Worten. Die kommen nach den Gedanken. Die kommen nach dem Gefühl. Sprich, eigentlich bin ich froh, dass die Zukunft da ist, um meine Gefühle denken, aussprechen und umsetzen zu können, damit es andere Leute erreicht. Also ein Glücksgefühl zum Beispiel ist, wenn ich auf einem Satellitenbilddienst Ihrer Wahl Bremen-Hemelingen reinzoome und dann die Folgen meiner Taten, Gedanken, Gefühle, ja, wenn ich die Folgen aus dem All fotografiert sehen kann, toll.
Wir haben schon gemerkt, dass du über viele Dinge ja auch nachdenkst, die du selber gemacht hast, über dein Handeln und auch über deine Anfänge in der Musik stark nachgedacht hast. Wenn du jetzt nochmal den jungen Immo triffst, dein 18-jähriges Ich, welchen Tipp gibst du denn ihm fürs Leben?
Tja, mach's dir selbst. Mach weiter, fall hin, steh auf. Das ist eine nicht zu beantwortende Frage.
Warum?
Ich kann meinem jüngeren Ich ja auch jetzt begegnen, indem ich mich erinnere, indem ich nach innen schaue. Und ich bin immer noch dieser Jüngere. Ich bin noch nicht der Ältere, beziehungsweise fehlt mir der Zugang zu diesem Wissen. Dann wäre ich vielleicht, ne? Aber ich bin, so wie jeder andere von uns auch, sind wir die Summe unserer Erlebnisse. Es sei denn, wir verdrängen etwas. Aber wir haben das erlebt, wir sind das. Insofern, im Nachhinein ist man immer schlauer, weil man die Fehler gemacht hat, die man machen musste, um die und die Erkenntnisse zu haben. Die Erkenntnisse dann auch in entsprechend schlauere Taten umzusetzen, ist die Herausforderung, die einem weiterhin bleibt, bis die Zeit abgelaufen ist in diesem Körper. Von daher, ich bleibe meinetwegen beim Mach weiter.
Immo Wischhusen, vielen Dank für deine Einblicke und dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und wenn Ihnen diese Gesprächszeit auch so viel Freude bereitet hat wie uns, dann klicken Sie gerne mal auf bremen2.de. Da finden Sie noch weitere spannende Gesprächszeiten zum Nachhören. Dabei wünschen wir Ihnen auf alle Fälle viel Spaß. Und natürlich können Sie auch hier dieser kompletten Palette einen Besuch abstatten. Im Sommer geht es jederzeit. Finden Sie hier direkt in der Nähe vom Hemelinger Hafen. Ihnen einen schönen Sommer.
Bremen 2 Gesprächszeit.